Genau, damit fangen wir an. Wir sind beim Uwe Pettenberg im Büro und da ist noch ein zweites Mikrofon und wir machen dann auch, also du fragst mich jetzt dann was, Uwe.
Mhm, genau, anschließend. Also hallo übrigens mal, ich bin der Uwe Pettenberg.
Wer ist Uwe Pettenberg eigentlich?
Gleich so eine brutal direkte Frage.
auf der Suche. Luisa, magst du das beantworten? Vielleicht? Wer ist Uwe Pettenberg? Sag doch du mal, wer Uwe Pettenberg ist.
Uwe Pettenberg ist der beste Chef, den man sich vorstellt.
Boah, der beste Chef, den man sich vorstellt.
Jetzt ist eigentlich der Podcast schon zu Ende, ne?
Ja, wir schalten an dieser Stelle ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, ich kenne Uwe Pettenberg ja noch in der alten Welt, da warst du ja noch Kommunikationsmensch, bist du immer noch, aber halt nicht mehr so, du machst jetzt keine Werbung mehr, du hattest eine richtig geile Werbeagentur am Prinzregentenufer, da war ich, das fand ich alles total geil. Und was machst du jetzt?
Na jetzt ist es Persönlichkeitsentwicklung, Lebenstraining, aber die Frage nochmal einzugehen, wer ich bin ja jetzt 57 dieses Jahr geworden, so eine richtige Alterssack, 10 Jahre älter als du. Ja. Und ich glaube, nach dieser Frage jagt man ein Leben lang nach, wer ist man denn überhaupt?
Ja, glaube ich auch. Goethe ist gestorben und war Suchende. Wir sterben als Suchende, oder? Ja.
Wer einigermaßen, und du hast mich ja vorhin nach dem Sinn des Lebens gefragt, da kommen wir ja gleich auch drauf, wer einigermaßen nach dem Sinn sucht, muss ich die Frage immer wieder stellen.
Okay.
Wer bin ich? Warum bin ich? Und die Erfahrung, die ich mache mit meinem Persönlichkeitstraining, ist auch, wenn du dir die Fragen nicht mehr stellen kannst, dann bist du entweder im Burnout, dann rutscht er ab in Unglück, da empfindest viel Druck, Pressure, Depression, rutscht eine Depression ab. Und das ist ja alles schwerwiegend. Also das, wenn du in der Depression bist, dann hast du schon ein größeres Problem. Dann kannst du nach dem Sinn erstmal nicht mehr fragen.
Der Sinn des Lebens. Da gibt es ja auch, das ist ja ohne Ende, ne? Da gibt es ja, was gibt es da für Definitionen? Was würdest du? Beantwortet doch jeder anders, oder gibt es eine Religion, die das beantwortet? Ist es irgendwie Gott suchen oder was ist das
Sinn? Na, ich würde mal sagen, du findest in jeder Religion auch einen Sinn, aber ich hoffe, ich ziehe mir jetzt keine Feindschaft zu, weil Religion ist natürlich Religio, Rückbesinnung, ist immer etwas natürlich, dass ich mich an etwas anlehne, die Stabilität bekomme und damit sozusagen im Außen suche. Ja, da muss ich aufpassen.
Aber das ist doch nicht schlecht, eben also so ein Ritual zu haben. Zum Beispiel, keine Ahnung, meditieren ist auch ein Ritual. Das könnte ja von der Kirche fast sein.
Ja, ja. Naja, also ganz klar. Kirche, Glaube, Beten ist ein Ritual. Und damit beten bist du ganz bei dir. Nur ich erlebe immer wieder mal, und das vielleicht kann man das damit definieren, der Glaube, so nach dem Motto Gott oder wer auch immer, wird schon richten. Ich muss mich um nichts kümmern, das ist Verantwortung abgeben. Und ich habe mal vor einer größeren Männergruppe der katholischen Kirche einen Vortrag gehalten und das fand ich total krass und gut, weil da der Bischof dabei war und der gesagt hat, Jungs, die haben mich dann so ein bisschen so gefragt, wie das dann ist und ob ich gegen den Glauben will, das stimmt gar nicht. Und dann meinte er damals, Jungs, ihr müsst schon erstmal bei euch anfangen und dann Gott anbeten. Erstmal bei euch aufräumen und dann ist Gott für euch da. Das ist eine richtige Folge. Also es ist spannend, da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber da kommen wir jetzt gerade drauf. Ne? Also ein interessanter Aspekt. Und das ist schon
gut dabei, ja. Und dieses muss bei sich selber anfangen, da hilfst ja du dabei.
Genau,
oder?
genau.
Ja. Ist dein Geschäftsmodell?
Das ist mein Geschäftsmodell, wobei ich das tatsächlich, darf man ja heute nicht mehr so laut sagen, früher mit der Werbeagentur habe ich mich schon oft gepeinigt gefühlt von Kunden. Also wir haben ja drüber gesprochen, da ist man ja gern mal ein bisschen. Ja, prostituiert, ne?
Böses. Man nimmt auch, man macht auch was, wo man eigentlich gar keinen Bock hat.
Genau. Und das war auch im Höhepunkt so, dass ich teilweise am Sonntagabend schon Beklemmungen, Magenschmerzen hatte, weil ich Angst vor Montag hatte.
Und das obwohl du selbstständig warst und dein eigener Herr sozusagen.
Ja. Ja, mein eigener Herr war natürlich, sag mal, in mir sehr pflichtbewusst, viel zu perfektionistisch. Also das ist Perfektionismus, also zu viel Perfektionismus ist ja ein mangelnder Selbstwert. Ja, und den kannst du natürlich schön kompensieren, indem du eine geile Agentur hast und ein dickes Auto vor der Türe und so. Ne?
Zu viel Perfektionismus, hast du gehört? Das ist ein mangelnder Selbstwert. Also sei nicht so perfekt mit der Arbeit.
Die Luisa hat da einen genialen Mittelweg, glaub mir.
Ja.
Die macht das schnell und lässig.
Okay. Also zur Erklärung, Luisa arbeitet hier bei Uwe Pettenberg und bei Nina Pettenberg im Büro. Ja. Sitzt gerade am Rechner.
Genau. Macht den Podcast,
deinen Podcast.
Genau, für heute.
Ja. Nee, das ist gerade Ninas Podcast. Wie heißt der eigentlich? Wie heißt Ninas Podcast?
Create your soulful business.
Create Your Soulful Business.
Genau.
Nina Pettenberg. Ja. Muss ich auch mal interviewen, die Nina.
Ja, unbedingt.
Und deiner heißt?
Podcast für Helden, Helden-Podcast.
Podcast für Helden, Helden-Podcast. Mhm. Also gleich auf Spotify umswitchen zum Helden-Podcast. Aber wo waren wir jetzt? Ich habe den Faden verloren. Hast du noch einen Faden? Nimm mal neu.
Nee, es ging um den Selbstwert, den wir gerade ansprachen. Ja. Und ich glaube schon, wenn du wirklich so rödelst wie ein Gestörter und Tag und Nacht arbeitest, dann willst du halt was kompensieren. Und irgendwann kommt man da mal drauf. Und ich habe es dann halt irgendwann mal geschnallt und habe mich dann in Ausbildung gestürzt und so weiter. Das kennst du ja alles. Ich habe viele, viele Ausbildungen gemacht. Und dann eben die Agentur verkauft, 2001, war ja so ein Prozess über 1,5 Jahre. Und dann eben, du bist der Helden deiner Welt, Kurse angeboten, was am Anfang auch schleppend war, anstrengend war, viel Geld investiert. Und heute geht es aber brummt und ist alles wunderbar, weil die Menschen natürlich letztendlich genau das suchen, letztendlich den Selbstwert, wieder Held sein.
Ich glaube, ich habe ich kenne mindestens 2 Menschen, die haben bei dir eine Ausbildung gemacht zum
Vier-Elemente-Coach. Ja.
Genau, also die gehen dann quasi in Firmen oder gehen die arbeiten die mit Privatleuten?
Privatleuten, aber auch, sagen wir, auch mit Firmen, also im Business-Kontext auch, weil man muss schon feststellen, der Erfolg einer Firma liegt ja bei den Mitarbeitern. Vielleicht können wir ja später nochmal über künstliche Intelligenz sprechen, das ist noch das andere Thema. Aber bei den Mitarbeitern, das heißt, wenn es denen gut geht, dann geht es der Firma gut.
Genau.
So, und deswegen ist, sagen wir, Business-Coaching auch immer persönliches Coaching.
Ja. Okay, und hast du eine Botschaft für, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, was muss ich denn verbessern oder verändern? Ein Tipp?
Naja, lass uns nochmal auf den
7 Tipps für ein besseres Leben.
Ah, ja, na ja. Also da gibt es, sagen wir mal, das ist ja, glaube ich, dein Podcast ist ja viel im Business-Kontext auch. Ne?
Ja, den hören viele Geschäftsleute, ja. Denke ich. Oder Gründer. Oder.
Genau. Also lass mich mal sagen, ich möchte nochmal auf den Sinn zurückkommen, weil ich finde es immer so eine schöne Idee. Sinn ist für mich die Frage nach dem Warum. Ich mag dir mal ein Beispiel geben, warum mache ich auch was. Also wir sind ja hier jetzt in unserem Büro hier, das ist ja ein Schwimmbad, hast du ja gesehen, eine Schwimmhalle sind wir hier umgebaut. Wir sind
in der Schwimmhalle,
ja. Genau. Und oben gibt es eine Dachspitze, die ist, keine Ahnung, sagen wir 25 Meter weiter oben. Ja? Und wenn ich zu dir jetzt sagen würde, komm Michael, du geh da mal hoch aufs Dach,
dann
würdest du sagen, nee, also warum? Da sehe ich keinen Sinn dahinter, ist viel zu anstrengend, ich komme da gar nicht hoch, die Leiter habe ich gar nicht und so weiter. Ich mache das mal am Geld fest. Wenn ich sagen würde, Michael, weißt du was, da oben an der ersten Ziegel links, da ist 1 Million Euro. Dann würde sich dein Warum schlagartig ändern. Du hast einen triftigen Grund, nach oben zu kommen. Dann rufst du einfach die Feuerwehr an und sagst, da ist eine Katze am Dach. Wenn der Feuerwehrmann kommt, dann schubst du den erstmal weg und du rennst das erst auf die Leiter und bist flups in 7 Minuten oben auf dem Dach.
Und Millionär.
Ja. Und dein Warum ist geklärt.
Wegen der Kohle mache
ich das. Ja, das war jetzt nur das Beispiel, weil also anders kann ich es momentan, die Katze würde ich nicht reizen. Ja, also
ich habe eine Katzenallergie.
Dann macht es auf dem Dach keinen Sinn. Ja, dann macht es da keinen Sinn. Aber die Frage ist wirklich nach dem Warum, wenn ich früh aufstehe und sage, ich will für Menschen was Gutes tun, ich will der Natur was Gutes tun, ich habe keine Ahnung. Und ich will auch Geld verdienen. Das wird immer so in Deutschland so, ist immer so verpönt, ich will Kohle machen. Nein, das ist auch ein Warum. Ich will Kohle machen, ist ein gutes Warum. Wenn ich es in Maßen, also sprich, wenn ich mich, wie gesagt, eben nicht durch mangelnden Selbstwert dahin befördere. Aber jeder Betrieb, auch meine Idee, meine Idee der Persönlichkeitsentwicklung, will bezahlt werden. Das ist einer unserer größten Diskussionspunkte in der Ausbildung, wenn die Azubis fertig sind und sagen, ja, aber ich darf ja kein Geld verdienen, weil ich bin ja so heilig und ich helfe ja anderen Menschen.
Gerne.
Falsche Idee. Sondern es muss ausgeglichen werden. Ausgleich von Geben und Nehmen.
Ja.
Und dann sind wir wieder beim nächsten Punkt. Du willst mir ein paar Regeln abverlangen.
Ja.
Work-Life-Balance.
Ja.
Ja, ist ein arschiges Wort, mittlerweile vollkommen überholt. Es geht eigentlich um eine Life-Balance. Ja, wie finde ich in meinem Leben eine gute Balance? Da haben wir gerade drüber gesprochen.
Ja.
Nicht durchpowern das ganze Jahr und dann 2 Wochen Urlaub und dann einknicken und Grippe haben auf den Malediven oder am Gardasee, sondern zwischendurch was machen.
Zwischendurch mal eine Pause machen, also keine Ahnung. Du hast gerade die Schuhe ausgezogen. Ich bin auch relativ entspannt unterwegs. Wir könnten jetzt rausgehen. Naja, jetzt müssen wir das ja arbeiten. Wir arbeiten jetzt gerade schwer.
Schwerste
Podcast.
Ganz also schwerste.
Wahnsinn, genau. So eine schwere Arbeit.
Ja. Auch wieder ein Tipp. Auf den Bauch hören und nur das machen, was einem wirklich Spaß macht. Ja, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man Dinge tut, die einem keinen Spaß machen, wenn man sag mal, nur Assistenzfunktion hat von irgendeiner Firma. Ich führe einen Job aus, weil ich nur Geld verdienen will.
Ja.
Ja, ich hasse den Job. Keine gute Idee.
Ist das nicht so, man sagt immer, die Generation, die jetzt nachkommt, also die jetzt 17, 18, 19 sind oder auch jünger, denen ist sowas sowieso klar, also denen ist ganz wichtig eben, nee, das stimmt glaube ich nicht. Also ich hätte jetzt vermutet, dass die mehr nach dem Sinn suchen, mehr nach dem Warum fragen, dass die ihre Arbeit sich selber einteilen wollen, wann sie wie, wo arbeiten und so, dass sie, aber nee, ich glaube, es gibt auch die anderen, die sagen, ich will einfach nur Geld verdienen oder Karriere machen.
Naja, das ist ja, sag mal, die Idee meiner Programme auch. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Sozialisierung an, wo komme ich her? Wenn du jetzt mit einem jungen Mann sprichst oder jungen Frau, die darunter gelitten haben, wobei das ja immer weniger der Fall ist, dass sie kein Geld von zu Hause hatten, dann ist der Antrieb wahrscheinlich groß, wie Geld zu verdienen. Wenn aber, und das ist ja bei den jungen Menschen heute im westlichen Bereich, also bei uns in den Großstädten gegeben, alles im Großen und Ganzen von den Basics stimmt, Eltern vielleicht mal glücklicherweise nicht geschieden sind, dann ist da die Sinnfrage schon größer. Da möchte ich dir schon beistimmen. Also da ist das Geld nicht mehr im ersten Vordergrund, sondern was bringt der Job mir, welche Leistung genieße ich dann und so weiter. Also siehe, wir haben ja hier in der Region Adidas und da habe ich auch Freunde. Da wird logischerweise Fitness gemacht. Da gibt es eine Sauna, da gibt es einen Kindergarten. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass du sozusagen die Mitarbeiter auch einlädst, dass sie zu sich kommen.
Fällt mir gerade ein, da gibt es doch diesen Film Augenhöhe Wege, glaube ich. Kennst du den? Augenhöhe Wege? Ja, ja. Die haben auch bei Adidas gedreht. Da gibt es also schon Ansätze eben mit dem Thema Selbstverwirklichung in der Arbeit oder während der Arbeit. Mir gefällt dieses Wort Selbstwert, was du vorhin verwendet hast. Selbstwert, was bin ich denn selbstwert? Und was sagst du denn den Leuten, die sagen, ja, ich für mein Coaching und wenn ich Leuten Tipps gebe und helfe, kann ich kein Geld dafür nehmen? Ne? Also, ich weiß nicht, wie war das im Mittelalter? Die Hexen, haben die Geld gekriegt?
Nee, die sind ja gerade in Bamberg gerne verbrannt worden.
In Bamberg?
Ja, tatsächlich. Ja, das war die höchste Verbrennungsdichte. Das ist kein Witz. Also das ist ganz schlimm. Also gibt es sogar einen Bericht drüber. Aber das würde jetzt in die falsche Richtung führen.
An alle Bamberger da draußen. Ja. Prüft es nach, so mit Pettenberg jetzt.
Ich entschuldige mich für das Wort Verbrennungsdichte, weiß ich, wie ich drauf komme.
Habe ich noch nie
formuliert. Das ist, mich hat der Film damals schwer beeindruckt. Da war ein Bericht über Hexenverbrennung. Und in Bamberg waren es meines Wissens über 1000, die verbrannt worden sind. Und da waren wirklich die höchste Anzahl derer, die verbrannt worden sind. Und das ist für mich ganz schlimm im Sinne des Glaubens, andere Menschen töten.
Naja,
das ist, da haben wir ja in Deutschland schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja.
Aber die Frage nach dem Selbstwert. Genau. Ich gebe da mal eine Frage zurück, eine interessante Frage. Wann glaubst du, wann ist unser Selbstwert am höchsten? Es gibt einen Tag, einen Moment, wo der Selbstwert am allerhöchsten ist.
Selbstwert. Luisa, kannst du das jetzt beantworten? Oder bist du?
Ich kenne es ja schon.
Ach, du kennst es.
Die Luisa kennt ja meine Podcast und unsere Arbeit. Ja. Und die Luisa hat auch den Kurs selbst besucht. Also sie liebt unsere Arbeit.
Wie lange muss man denn in so einen Kurs? Eine ganze Woche oder was, Luisa?
Jetzt 2,5 Tage.
2,5 Tage und dann weiß man, was man selber wert ist.
Ja,
definitiv.
Okay. Vielleicht soll ich den doch auch mal besuchen.
Auf jeden Fall.
Ich habe mich ja immer irgendwie davor gedrückt. Das kennt man schon so lange. Ich war nie in einem Kurs bei dir. Ja. Wann ist der eigene Selbstwert am höchsten?
Ich will nicht auf die Folter spannen.
Nein, doch, ich will das rausfinden. Ich überlege gerade, also ich habe mich halt gut gefühlt, wenn meine Kinder auf die Welt kommen sind. Also das ist ein Highlight. Ich weiß es echt nicht, sag's mal.
Also, sag mal, das soll gar keine philosophische Betrachtung sein. Eigentlich ist der Selbstwert am allerhöchsten nach der Geburt.
Okay.
Du kannst nicht wertvoller werden, wie du mit dem Leben ins Leben gekommen bist. Okay. Und jetzt passiert was, warum sage ich das so? Das ist keine Philosophie, weil von da an machst du dich eigentlich im Selbstwert klein. Du musst auf andere Menschen hören, logischerweise, auf Mutter und Vater, deine Kindheit, da passiert ganz viel und die ersten 6, 7, 8, 9, 10 Jahre bist du auf Gedeih und Verderb, auf die Informationen deiner Eltern angewiesen.
Das heißt nicht, du kannst nicht, du darfst
nicht. Macht man nicht, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast und damit. Das haben wir noch nie gemacht, hör auf damit, sei still, pass auf, genau, hab Angst oder keine Ahnung was. Und das prägt dich. Und das, wenn wir heute über Selbstwert sprechen, dann sind das eigentlich immer Einreden. einreden, ich kann das nicht. Ja, natürlich dann auch zusätzliche Erfahrungen. Wenn die Mutter sagt, dein Vater war schon so unsportlich und du schaust genauso blöd aus, dann ist in dir ganz tief, ich kann nie ein guter Sportler werden. Und selbst wenn du dann mal irgendwie, keine Ahnung, im Schulwettbewerb ersten Platz machst, sagst du, na, ist ein Zufall. Ja, du sagst nicht, boah, bin ich viel wert, sondern du sagst, ach, ist ja so ein Zufall, ich bin auch mal schnell gerannt. Und das ist das Thema Selbstwert, dass wir den nur selber regulieren können, indem wir überprüfen. Deswegen kennst du ja meine Arbeit ein bisschen. Deswegen gibt es ja diese Stand-up-Coaching-Formel. Das habe ich mir sogar in Anführungszeichen patentieren lassen, dass du mit 7 Fragen dich sofort ertappst, wenn du wieder ein Mindfuck produzierst im Kopf.
Kannst du mir da mal ein paar Fragen als Tipp?
Die 7 Fragen? Ja. Naja, das, also auf YouTube hat man ja ganz viel. Ja. Das kann man auch dann live angucken. Da gibt es sogar Live-Videos. Aber die 7 Fragen sind ganz einfach. Es geht immer um eine Situation. Kann der Hörer sich auch mal eine Situation vorstellen, die nervt. Und dann ist die zweite Frage, was glaubst du über dich in dieser Situation? Also nicht, was glaubst du über die Situation, das ist unser aller Fehler. Wir diskutieren immer, ja, wenn mein Chef und sonst irgendwas. Was glaubst du über dich in dieser Situation? Und dann kommt man ganz schnell, ja, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich bin nicht perfekt genug, ich genüge nicht oder was auch immer etc. Und wenn du das definiert hast, wenn du mit der Ich-Botschaft das definiert hast, dann ist die nächste Frage, wenn du das glaubst, also ich genüge nicht, was ist deine größte Angst? Ja? Wenn du glaubst, ich genüge nicht, was ist deine größte Angst, deine größte Befürchtung? Und dann kommt man drauf, ich gehe unter, ich existiere nicht. Letztendlich hat der Klient gesagt, ich sterbe, in Anführungszeichen, der stirbt natürlich nicht, aber er hat das Gefühl, er muss dann sterben, wenn er dies oder jenes nicht macht. Und wenn du glaubst, du gehst unter, du existierst nicht oder stirbst, wie verhältst du dich dann? Und dann sagen die Leute, gibt es im Grunde nur 4 Verhaltensweisen. Ich passe mich an, ich hau ab, ich haue drauf, also Rebellion, oder ich erstarre. Das sind die 4 Muster, die wir grundsätzlich inne haben.
Wiederhol das nochmal, ist gut. Ja.
Harmonie, also Anpassung, Flucht, Rebellion, draufhauen, bis es nicht mehr kommt, Angst und Starre.
Ja, ich bin bei der Anpassung oft dann.
Ja, genau. Das ist aber natürlich, wir wechseln da auch gerne, aber mit der Formel, mit der 4. Frage kommst du auf dein Grundnaturell. Und dann ist der Switch in die Kindheit. Woher kennst du, ich sag mal, die Anpassung, woher kennst du das aus deiner Kindheit? Wir wollen jetzt keine Sitzung draus machen, aber ich sag mal, wir überspringen das jetzt gerade. Das ist völlig genial, es funktioniert auch traumhaft. Und dann sagst du, Mensch, ich bin da, ich nehme es jetzt mal weg, ich will dich jetzt nicht konfrontieren. Ich sitze im Sandkasten und meine Mutter zieht mich raus, weil wir zum Arzt müssen. Ja, und ich bin traurig und meine Freunde sitzen da und ich muss jetzt zum Onkel Doktor oder so etc. Aha. Und dann frage ich dich, was hast du dir damals gewünscht? Und dann sagst du vielleicht, ich hätte mir gewünscht, dass ich sitzen bleiben darf, dass ich mehr Liebe erfahre, dass meine Mama mich versteht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt was ganz Kardinales, dann muss derjenige die Augen schließen. Du bist jetzt der Michael und du stellst dir den kleinen Michael neben dir vor. Der kleine Michael steht jetzt neben dir. Wie alt ist der kleine Michael jetzt?
Jetzt gerade 7.
7 Jahre, genau. 7 Jahre. Und jetzt kannst du dir mal sagen, also ich habe es jetzt natürlich dir im Mund gelegt, aber lieber kleiner Michael, du bist das Wichtigste, was ich habe.
Aha, okay, sage ich mir jetzt.
Ja, kannst du auch laut sagen, du bist das Wichtigste, was ich habe.
Okay, lieber kleiner Michael, sage ich zu mir selber.
Ja, ja,
du bist das. Als E-Mail.
Ja, genau.
Ich bin das Wichtigste, was ich habe.
Ja. Du bist der beste Freund. Sag's aber zu ihm.
Du bist der beste Freund. Michael, du bist der beste Freund.
Ja. Und wahrscheinlich die größte Liebe.
Ja.
Und
von mir bekommst du alles.
Ja. Ab heute sind wir ein Team. Und ich werde dich nie mehr vergessen.
Wir beide unterhalten uns ab heute immer.
Und das bewirkt in der Regel ein gutes Gefühl.
Der kleine Michael hat es jetzt gesagt zu...
Ne, du hast zum kleinen Michael
gesagt. Ich habe das jetzt zu dem kleinen Michael gesagt. Ah, jetzt, okay, warte mal, jetzt wollte ich... Ja, nee, ich habe schon. Nee, ich bin da. Jetzt, okay, ich bin mit dem jetzt ein Team. Cool,
ja,
okay.
Genau. Und wir haben das jetzt alles...
Damit habe ich ja aber diese Angst oder diesen... das, was vielleicht andere gern verdrängen, habe ich jetzt angenommen irgendwie, oder? Das ist, glaube ich, auch so.
Der Professor Hüther spricht von einer one caring person, also dass du, wenn du eine Traumatisierung hast, ist es gut, wenn du eine Person an deiner Seite wieder hast. Aha. Und die Person kannst du selber sein, aus meiner Überzeugung. Aha. Und der letzte Schritt, du gehst mit dem guten Gefühl, das du jetzt hast, also sagst du, Mensch, mir wird es leicht, mir wird es warm, ich bin entspannt, gehst du in die Ausgangssituation zurück.
Genau.
Und das ist so mega, dass ich Unternehmer, die ich auch coache, plötzlich in Vorträgen stellen die sich einen Stuhl hin. Irgendwo ins Eck, Und da sitzt ihr kleiner Dieter, ihr kleiner Michael, Gott. Ihr kleiner Peter. Ja. Und wenn die einknicken, wenn die glauben, ich komme jetzt an eine schwierige Stelle in der Präsentation, dann drehen die sich kurz um und dann sehen die ihren kleinen Kumpel dahin sitzen und dann kriegen die einen Turbolader. Das ist tatsächlich, du kannst, jetzt sind wir wieder beim Selbstwert.
Jetzt habe ich Gänsehaut. Ja,
genau.
Das ist cool.
Und diesen Selbstwert kannst du dir selber beschaffen. Weil alles, was um dich herum ist, wirkt auf dich und du musst bestimmen, wie weit du es wirken lässt. Und wenn es in dir wirkt, was wirkt dann? Zu der Stand-Up-Formel.
Und dann,
zu der Stand-Up-Formel.
Ja, sag die Stand-Up-Formel.
Ja, da kommt jetzt auch im Herbst im Schema-Verlag ein Lesebuch, ein wunderschönes Lesebuch. Ach, sag mal, das kann man sogar schauen. Ja. Glücklicherweise wolkig.
Uwe Kettenberg. Ey, ist das der Buchtitel, den noch keiner kennt?
Richtig. Oh ja, scheiße, das ist ja eine Premiere. Oh, jetzt hat er mich
hier. Wir werden glücklicherweise wolkig. Eine wundersame Geschichte für Erwachsene und deren Kinderseelen. Mit 7 Fragen zum Stand-Up-Coaching. Schön, Schema
genau. Verlag. Kommt im Herbst.
Schöner Titel.
Und schau, gleich eins oben drauf, im Kamphausen-Verlag. Kommt im Frühjahr 2019.
Was dich berührt, ist ein Teil von dir. Uwe Benberg. 7 Schlüsselfragen, die dein Leben verändern. Stand-up-Coaching für deine Seele. Stand-up-Coaching ist ein geschützter Begriff von dir.
Natürlich.
So wie Stand-up-Comedy, Stand-up-Coaching.
Ja, genau. Weil Stand-up ist für mich Aufrichtung, spontane Aufrichtung. Das ist für mich Stand-up.
Sehr geil.
Ja. Und es wirkt, es funktioniert.
Hammer.
Und 2019, die Heldentour, die wir da planen, das ist eine kleine Werbesendung.
Ja, egal.
Wird Stand-up-Coaching natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil sein.
Ja.
Und es funktioniert. Ich war übrigens auch im Businessbereich, ich war letzte Woche in Stuttgart, nee, von Stuttgart, und habe da ein gutes Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, gecoacht. Und die haben ihre Mannschaft mit dem Stand-Up-Coaching versorgt, weil die wollen, dass sich die Mitarbeiter, die Führungskräfte sozusagen selber motivieren und selber auf die Spur bringen, wenn irgendwas nicht läuft. Also es funktioniert definitiv fürs Business auch.
Cool. Ich finde immer so Teams, ne, wenn du sobald du 5, 6, 7 Leute hast und dann der eine mag dann vielleicht den anderen nicht so und dann, also dann, wie kriegt man das hin, dass Teams funktionieren, so kleine Teams? Gibt es da einen Tipp?
Ganz schwer.
Ganz schwer. Also muss man mal ehrlich sagen.
Ne? Ja, ist wirklich schwer. Ist wirklich schwer, ja.
Weil wenn der eine mit dem anderen halt nicht kann, oder da hilft der Teambuilding-Seminar, muss man in den Kletterwald gehen oder Hindernisse überwinden und sich gegenseitig helfen, durch den Schlamm kriegen. Was ich, hilft das?
Also ich finde, meine persönliche Meinung ist, ich finde es grausam, aber ich mag auch überhaupt keine Anfassgeschichten. Ja. Ich mag auch nicht so Großveranstaltungen, wo sich alle
mal.
Ja, du darfst mich anfangen. Ja, aber du, ich habe letztens einen Wettbewerber besucht. Ja. Und da wirst du bereits am Empfang, bevor du deine Karte ziehst, umarmt von einem wildfremden Menschen, der sagt zu dir, schön, dass du da bist. Und dann sage ich, du, bitte lass mich jetzt bitte sofort in Ruhe.
Don't touch.
Ja. Ja. Ich möchte erstmal hier ankommen.
Na echt,
und, ich bin nicht so ein großer Freund von Umarmungen und so. Das gibt es bei uns im Kurs jetzt auch nicht. Aber nochmal zurück zur Frage, Teambildungsgeschichten. Natürlich, gewissen Grad funktioniert es. Ich habe ja selber beim Werner Bauer, Gott hab ihn selig, der ist ja mittlerweile verstorben, so einen geilen Prozess kennengelernt. Und wenn die Beziehungsebene erst geklärt wird und dann auf die Sachebene gegangen wird, dann funktioniert Teambildung. Aber ich nochmal auf den Kletterwald
zurück. Also erstmal die Beziehung klären.
Der Werner hat da schöne Bücher dafür auch drüber geschrieben. Und der Kletterwald, das ist für mich ein bisschen fingiert. Wenn das Team eh schon stimmt und dann eine herausfordernde Kletterwald hat, ist es toll. Wenn es aber nicht stimmt und der Meier sagt, mein Gott, der Schmidt, den kann ich eh nicht leiden, dann lass jetzt mal die Leine los, wenn der sich überhängt, dann ist das keine gute Idee. Und da ist normalerweise Beziehungsebene, so habe ich das als Berater früher gelernt, Biografierunden, Anerkennungsrunden, auch sogar Schnitzeljagden, also alles, was die Kinderseele, können wir auch nochmal drüber sprechen, über die Kinderseele, will, wenn das geklärt ist, wenn ich sage, Mensch, wenn der Meier sagt, ach, der Schmidt, ich kann den einfach nicht leiden, aber ich merke jetzt, der hat auch 2 Kinder zu Hause und der will auch seine Familie versorgen und der hat auch seine Nöte und der hat auch dies oder jenes Thema, dann stimmt irgendwann die Beziehungsebene, dann kann ich sagen, du, ich mag dich nicht, aber ich habe totales Verständnis für dich und dann funktioniert das Team. Also das heißt jetzt nicht, man muss sich nicht lieben, das geht ja gar nicht. Ich kann jetzt, wenn 20 Leute zusammenkommen, die können sich nicht alle lieben, aber ich kann Verständnis haben und das ist für mich dann Teambildung.
Aber es gibt ja Leute, die sagen, die wollen das Private raushalten aus dem Geschäftlichen. Das ist doch falsch. Ne?
Das ist, naja, sag mal, es soll ja nicht öffentlich werden, aber du bist der, der du bist und wenn du, ich mache mal ein Beispiel, hast du Geschwister, Michael? Nein. Ich bin auch Einzelkind, aber angenommen, du wärst jetzt der Zweitgeborene. Dann erlebe ich das immer wieder. Der Zweitgeborene, der ist in der Regel, der wird gut behütet, aber guckt immer auf den Erstgeborenen, was der macht.
Stelle ich mir gerade meine Tochter vor,
ja. Genau. Ja. So, und jetzt ist er Zweitgeborener, der ist jetzt dann, keine Ahnung, 45 Jahre oder der Zweitgeborene und ist im Team super glücklich und dient anderen an. Aha. Und plötzlich sagt der Chef, wow, Sie sind so gut, Sie werden jetzt Primus inter pares, Sie sind ab jetzt Abteilungsleiterin. Dann knickt die von heute auf morgen ein, weil die noch nie vorne dran war. Weil die noch nie Erster sein wollte. Das will sie auch nicht. Genau. Und das ist das, da spielt das Familienthema mit rein.
Ja.
Und da spielt die Herkunft mit rein.
Sollte man mit der Familie, also sollte man das mit der Familie auflösen, wenn man jetzt sowas hat? Also nehmen wir mal an, eine Frau mit der 40 Führungsposition, vielleicht mangelnder Selbstwert. Was macht die? Geht die einfach in einen Heldenseminar oder geht die mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter irgendwie wohin? Oder?
Ja, also Persönlichkeitsentwicklung passiert immer alleine. Mhm. Also auch bei uns in den Kursen, wenn Firmen uns Teilnehmer schicken, achten wir ganz deutlich darauf, dass nie mehrere Personen von einer Firma drin sind. Also das ist ganz wichtig, der ganz wichtige Punkt. Und wenn du heute, machen wir mal einen Schwenk zur Paartherapie. Paartherapie ist eine gute Sache, aber folgt eigentlich nicht dem Namen. Paartherapie ist ja keine Therapie, sondern im Grunde ein Kommunikationsthema.
Ja.
Ja. Und kommt gleich die Fliege hier runter. Ein Kommunikationsthema. Und jeder gute Paartherapeut sagt, pass auf, du Männlein, du Weiblein, ihr müsst euch jetzt mal um sie euch selber kümmern.
Genau.
Und ihr geht jetzt sozusagen irgendwo hin, wo ihr in den Selbstwert kommt, euer Persönlichkeitsthemen klärt und dann kommt er wieder zurück. Mhm. Ein Paartherapeut kann nie beide gleichzeitig coachen oder therapieren.
Mhm.
Und so ist auch im Unternehmen, wenn ich merke, ich scheitere immer wieder an den gleichen Gegebenheiten. Ich hatte letztens einen Klienten, der ist immer dann eingeknickt und hatte schlechteste Ergebnisse, wenn er weibliche Vorgesetzte hatte.
Mhm.
Klassischer Fall von Mutterübertragung. Klingt jetzt wie Ödipus, ist natürlich ein Quatsch. Ja?
Ja.
Aber der hat einfach mit Frauen als Vorgesetzte ein Riesenthema.
Ja.
Wenn der in den Kurs kommt, du bist ja in deiner Welt oder auch woanders zum anderen Coach, ich will sie anderen Werbung für mich machen, es gibt gute andere Coaches auch, wenn der da wohin geht und kommt zu dem Thema und sagt, Mensch, ich habe das Weibliche geklärt, das Mütterliche oder was auch immer geklärt, dann ist der fit für den Laden wieder.
Ja.
Dann kann das kann mit einem Mal weg sein.
Ja.
Wenn ich es aber nicht bearbeite, dann werde ich die nächste Chefin haben, muss kündigen, ich werde immer wieder Stress haben mit Frauen, ich werde aggressiv oder ich werde ungehalten oder ich werde ungerecht oder was auch immer. Also Entwicklung ist persönliche Angelegenheit.
Also Selbstwert, Riesenthema, und es hängt dann also man ist quasi, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, ist man der Held in seiner Welt, kann man das so
sagen? Ich glaube, wir alle sind Helden. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nichts Außergewöhnliches in sich und an sich hat, das glauben wir. Ja. Aber der Andreas Burani singt so schön in seinem Lied, es gibt keinen Stein auf dieser Erde, der dem anderen gleicht.
Ja.
Wie kann ich annehmen, dass ich nicht einmalig bin?
Wow.
Ja. Und das ist für mich Heldentum. Heldentum heißt nicht Superheld, nicht Superman, nicht Batman oder keine Ahnung was, sondern Heldentum heißt für mich, ich kenne mich. Ich habe es heute früh gegoogelt wieder für die neue Kampagne nächstes Jahr. Ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin eine Persönlichkeit und ich stehe mein Leben. Ich stehe in meinem Leben und ich stehe mein Leben durch.
Genau.
Das ist für mich Helden.
Genau. Stand-up-Coaching finde ich gut. Künstliche Intelligenz vernichtet in Deutschland Millionen Arbeitsplätze. Wir sind alle bald arbeitslos und auf der Straße. Uns geht es so schlecht. Es wird Wahnsinn. Künstliche Intelligenz macht uns. Da kommt was auf uns zu. Wir haben Angst. Der Deutsche hat Angst.
Deutsche hat Angst. Klingt schlimm. Naja, eine gute Portion Angst ist nie schlecht.
Genau, die ist schon mal Antrieb. Ne?
Wenn du so ein
Schiss hast, genau, oh Scheiße, jetzt kommt er, jetzt müssen wir mal beeilen. Ne?
Wer komplett angstfrei ist, der ist bestimmt ein bisschen paranoid.
Ja.
Aber die Wahrheit ist für mich, und ich lese ja auch sehr viel zu dem Thema, keiner weiß, was wirklich passiert.
Genau.
Und es ist wie die Polarität, wie Tag und Nacht, oben und unten, männlich, weiblich.
Ja.
Es wird zwei Seiten haben. Es wird Leben retten. Es wird vor frühen Tod retten. Künstliche Intelligenz wird uns durchscannen irgendwann mal, dass man, pass auf, deine Arterien sind nicht in Ordnung, sofort zum Arzt gehen. Es wird Blinden helfen, besser zu sehen, wenn du also überhaupt zu sehen, Gliedmaßen ersetzen. Es wird ganz viel Gutes tun.
Mhm.
Ja, es wird dumme, banale Prozesse ersetzen.
Genau.
Und gleichzeitig ist es die totale Unberechenbarkeit. Ja. Dieser Investment-Punk, der Hörhahn, hat letztes Mal was Lustiges gesagt. der fährt ja auch Tesla, und der hat gesagt, alle diskutieren momentan über die Angst des autonomen Fahrens beim Tesla. Was sollte man darüber diskutieren, wenn eine künstliche Intelligenz in einen Tesla einsteigt und mit diesem Tesla fährt, was dann draus wird? Ja? Also das zeigt, wir tun gut daran, eine Dimension weiterzudenken, nicht immer Angst vor dem Autopiloten im Auto zu haben. Ja, bloß weil es jetzt da einen Unfall mal gegeben hat auf der Münchner Autobahn, und das ist doch fraglich, ob das damit zusammenhängt, sondern was ist wirklich mit der künstlichen Intelligenz, wenn die richtig sozusagen Antrieb bekommen? Ja?
Naja, da wird man jetzt philosophisch. Also da, ja. Naja, da, also ja, okay, das stimmt. Das geht in verschiedenste Richtungen. Ne? Na gut, also aber du hast vorhin irgendwie künstliche Intelligenz gesagt, da müssen wir später noch drüber reden, oder war das hier mit den...
Das war was anderes, ich wollte mehr über die Kinderseele, weil du nach meiner Arbeit und nach der Idee dahinter, ich bin fest der Meinung, dass wir, oder ich fange mal von vorne an, in meinem neuen Buch ist es gleich im Vorwort beschrieben, wenn ich in meinem Seminar sitze, und da sitzen immer erwachsene Menschen, logischerweise, keine Kinder, ja, erwachsene Menschen, und die schauen mich alle ausnahmslos an und ich weiß, was sie denken.
Erwartungsvoll.
Nee, die sagen, scheiße, warum bin ich hier? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich überhaupt Geld dafür schon vorab überwiesen? Und eigentlich möchte ich hier gar nicht sein. Ja, genau. Ja, das ist der Erwachsene, der Angst hat. Und dann, die Männer schauen relativ brutal, mit verschränkten Armen, und sagen, ey, du Typ, beweis mir mal, was du kannst. Die Frauen sind eher ängstlich zusammengekauert. Und letztendlich, wenn ich den tief in die Augen blicke, und das mache ich wirklich jeden Einzelnen, dann entdecke ich die Kinderseele.
Ah ja, stimmt.
Die hilflose, verletzte Kinderseele. Ja. Und das erzähle ich auch in der ersten halben Stunde. Und da sind die Dämme gebrochen. Ja. Und alle, mein Credo, meine Auffassung ist, auch wenn wir hier unseren Podcast aufnehmen, wir tun jetzt ganz klug und erzählen ganz klug, weil wir ja erwachsen sind, gebildet sind. Aber es ist die Freude, überhaupt hier zu quatschen und vorher Sushi zu essen. Das ist die Kinderseele. Das ist der kleine Michael und der kleine Uwe, der einen Riesenspaß dran hat, ins Mikrofon zu sprechen und zu gucken. Und wir haben darüber gelacht. Das ist Kindsein.
Und ich freue mich auch, dass das dann jemand hört und dass es dem allen anderen wirklich weiterhilft. Wirklich, da habe ich richtig Freude dran.
Genau, ja. Und jegliche Aktivität geht dahingehend, dass ich die Kinderseele, deswegen auch das Stand-Up-Coaching und du bist der Held in deiner Welt, dass ich die Kinderseele achte und meine eigenen Verletzungen heile. Und Verletzungen, das muss jetzt nichts Schlimmes sein, wie jetzt Gewalt oder Missbrauch, was immer wieder auch vorkommt. Das sind auch blöde Sprüche wie, du bist jetzt der dritte Geborene, wir haben kein Geld für dich, oder wir haben dich nicht gewollt, oder du hättest ein Mädchen sein sollen. Das sind ein, zwei Sätze, die fallen. Die Mutter wird später sagen, habe ich nie gesagt, weil sie es längst vergessen hat. Die Kinderseele weiß es genau noch. Genau. Und wenn jemand gehört hat, angenommen, du hättest es gehört, Michael, weißt du was, wir wollten dich nie haben, du bist kein Wunschkind, dann wirst du ein Leben lang arbeiten und dein Leben unter Beweis stellen, dass du gewünscht bist. Das ist ein Programm, das abläuft, das ist eine Strategie und die fährst du durch.
Wow, na, wie man sich, ich konnte es früher nie so glauben, dass man als erwachsener Mensch immer noch so in die Kindheit schauen muss, aber ich glaube, da ist wirklich das Arme. Ja.
Aber nicht die, also manche Psychotherapeuten, die vielleicht zuhören, sollen das bitte nachsehen. Ich bin jetzt kein großer Freund, außer es ist wirklich jemand, ist psychisch instabil, von Analyse. Man braucht heutzutage mit unserem Wissen, mit unserer Bereitschaft, Coaching zu gehen, nicht im Urschleim wühlen, sondern meine Ideen, mein Credo ist wirklich ultra einfach, wie die Stand-Up-Coaching-Formel. Der Heldenkurs, da ist überhaupt nichts Schwieriges dabei. Nach zweieinhalb Tagen lachen die Menschen, freuen sich drüber und sagen, scheiße, war das schön, kann man es noch gleich nochmal machen.
Ja. Und man muss sich nicht groß umarmen.
Nein.
Und irgendwie... Ja. Trommeln oder Mandala malen?
Nein, auch nicht singen, auch nicht schreien. Das sind nur schöne Sachen. Nur
schreien machen auch manche. Ne? Genau.
Schreien machen
auch manche. Schreien alles raus. Braucht man nicht.
Ja. Nee, braucht man nicht.
Okay.
Also du darfst schreien, wenn du möchtest, aber das ist jetzt nicht unbedingt.
Also ich finde es super, was wir da quatschen, weil es geht um den Selbstwert und wenn wir über Sinn sprechen, dann ist doch immer... Also auch wenn wir über Social Entrepreneurship sprechen, also über soziales Unternehmertum, ich glaube, da geht es ja auch darum, dass man das, was man tut, dass man da fragt, warum tue ich das? Mhm. Ne? Und, oder dass man anderen auch was Gutes tun will. Oder ja, dass man halt sag vielleicht noch, was ist, das Wort Achtsamkeit hört man ja immer öfter. Mhm. Ne? Achtsamkeit, man braucht Achtsamkeit. Ist das... Wo ist da die Abgrenzung zu Selbstwert? Achtsamkeit heißt, dass man bewusst wahrnimmt, wo man gerade ist und warum man da ist.
Thema Mindfulness ist letztendlich, also jegliche Aktivität in Richtung Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung ist Achtsamkeit. Aha. Im Grund ist das jetzt sagen wir, die Überschrift von dem, was wir gerade besprochen haben, auch im Unternehmen. Wenn du in Unternehmen Achtsamkeitstraining forcierst, dann ist das Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und Achtsamkeit heißt, ja, kann meditieren sein, muss aber nicht meditieren sein. Mhm. Für mich ist Achtsamkeit, ich erinnere mich noch, wie der Jos geboren worden ist. Da waren wir danach gleich in Kitzbühel, da haben meine Schwiegereltern eine wunderbare Wohnung und da haben wir uns da eingebettet und die Nina war zu Hause beim Jos und ich war, wir haben vorhin ja auch darüber gesprochen bei dir, ich war so glücklich und so stolz, einen Sohn geboren zu haben, ein Kind geboren zu haben und war allein wandern. Und da gab es einen Moment, da sind wir jetzt wieder beim Thema Achtsamkeit, da ich weiß noch genau, bin ich zur Seidelalm hochgelaufen und da hat der Wald so gut gerochen und da habe ich mich am Boden gekniet und habe den Waldboden geküsst. Ja. Und ich war, und das ist ein Moment der Einheit. Da bist du wirklich, da ist nichts mehr. Da bist du mit der Erde, mit dem Glück, mit dem tiefen Glück bist du eins. Und da laufen dir die Tränen runter und da ist alles gut. Da spielt kein Geld eine Rolle, da spielt nichts eine Rolle, außer die Verbundenheit. Ja.
Also wenn da einer dran zweifelt, ich mache jetzt hier mal Punkt hin. Ne? Schau mal, das ist unser Erdball. Ne? Also wenn nur mal einer dran zweifelt, dass wir nicht alles eins sind. Ne? Das, wir sind wirklich. Das glaube ich, das ist unser Schlusswort jetzt. Ich drücke auf Stopp, oder?
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir sind verbunden.
Vielen Dank.
Aber dich drücke jetzt.
Tschüss.
Ciao, tschüss.